Ja, mehr noch, er forderte sogar den Geheilten auf, ebenfalls am Sabbat zu arbeiten, seine Matte zu tragen und umherzulaufen, zählte als Arbeit. Jesus hält sich also nicht an das geltende Recht, zumindest nicht an das, was die Menschen aus dem Gebot Gottes herausgelesen haben. Das Streitgespräch mit den geistlichen Führern beendet Jesus mit dem Hinweis darauf, dass er den Willen Gottes tut. Wir können das nachlesen in Johannes 5, den Vers 30. Da antwortet Jesus: Ich vermag nichts von mir selbst auszutun. Nein, wie ich es vom Vater höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen durchzuführen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus tut nicht seinen Willen, sondern Jesus tut Gottes Willen. Das ist die Definition von gerecht. Jesus ist ein Retter. In anderen Übersetzungen wird Retter auch mit Helfer übersetzt. Jesus ist ein Retter. Jesus ist ein Helfer. Wir kennen ganz arg viele Erzählungen von Jesus, wie er Menschen geheilt hat, wie er Lahme gehend und Blinde sehend gemacht hat. Dass er ein Helfer ist, das wissen wir. Dass er uns errettet hat, das müssen wir allerdings immer mal wieder für uns durchdiskutieren. Immer wieder erzählt uns auch die Bibel von Menschen, die sich ihren Platz im Himmel eher erarbeiten als schenken lassen wollten. Sie wollten sich ihren Platz im Himmel erarbeiten, sodass er ihnen als Lohn zusteht, sodass sie ihn sich verdient haben. Und ich lese euch eine kurze Sequenz aus Markus 10, die Verse 17 bis 22 vor. Jesu Gespräch mit einem Reisen. Als er dann wieder aufbrach, als Jesus, um weiter zu wandern, lief einer auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie nieder und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erarbeiten? Jesus antwortete ihm: Was nennst du nicht gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis ablegen. Keinem das ihm Zukommende vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jener erwiderte ihm: Meister, dies alles habe ich von meiner Jugend an getan. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du besitzt, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? Fragt ihr euch das auch manchmal? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Geht es euch auch manchmal so, dass ihr das Geschenk des ewigen Lebens nicht annehmen könnt und euch euren Platz im Himmel lieber erarbeiten wollt, damit man niemandem was schuldig ist? es in eurem Leben schon mal die Situation, dass ihr jemandem helfen wolltet, weil ihr seine oder ihre Situation wahrgenommen habt, weil diese Situation des anderen euch ins Herz stach, weil ihr die Verzweiflung in den Augen des Hilfsbedürftigen gesehen habt. Und dann, als ihr eure Hilfe angeboten habt, wies euch der Hilfsbedürftige mit den Worten zurück: Alles gut, ich schaffe es schon alleine. Wie mag es wohl Jesus gehen, wenn wir seine Hilfe zurückweisen? Jesus gewann ihn lieb, so lesen wir. Die Hilfe Jesu wollte dieser Mann aber nicht annehmen. Er wollte es alleine schaffen. Er wollte etwas tun, um sich den Platz im Himmel zu verdienen. Jesus weiß aber, einen Platz im Himmel kann man nicht käuflich erwerben. Man kann noch so viele Gesetze und Regeln einhalten, man kann noch so viel Geld spenden. Das ewige Leben ist nicht erwerbbar. Jesus fordert den Mann auf, seinen ganzen Besitz zu verkaufen, alles den Armen zu geben und ihm nachzufolgen. Das aber überforderte den Mann. Genauso, wie es uns überfordern wird, wenn wir versuchen, uns einen Platz im Himmel zu erarbeiten. Jesus will uns helfen. Jesus will uns retten. Nehmen wir seine Hilfe an. Jesus ist demütig, so schreibt es Zacharia. Gut, es kommt jetzt vielleicht bei der Tempelreinigung nicht so gut raus. Vielleicht auch nicht bei den Auseinandersetzungen mit den führenden Juden, die er ja schon im Alter von 12 Jahren begonnen hat. Keiner mag Besserwisser. Wenn man sich Jesus vor großer Kulisse vorstellt, wie bei der Bergpredigt oder bei der Speisung der 5000, oder wenn wir lesen, dass viel Volk um ihn war, und er viele Menschen heilte, dann sehen wir Jesus eher in der Mitte des Geschehens. Da ist er der Macher. Da spürt man eher weniger was von seiner Demut. Im Internetlexikon Wikipedia ist unter dem Stichwort Demut eine sehr interessante Definition zu lesen. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Jesus, der demütige König. Jesus ist also der, der erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Auch hier fallen uns schnell Bibelstellen ein, in denen Jesus immer wieder auf Gott verweist. Denken wir nur an die Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste. Immer wieder versucht der Teufel, Jesus dazu zu bringen, dass er sich ihm unterwirft. Und immer wieder verweist Jesus darauf, dass Gott zu gehorchen ist. Und man seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Machtgelüste und seinen eigenen Drang zur Selbstdarstellung hinter Gottes Willen zu stellen hat. Ganz klar kommt diese Demut auch in der Auseinandersetzung mit den geistlichen Führern des Volkes Israel heraus. In dem vorhin schon gelesenen Vers aus Johannes 5, Vers 30, stellt sich Jesus ganz klar in der Rangordnung unter dem Vater. Ich vermag nichts von mir selbst aus zu tun, nein, wie ich es vom Vater höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen durchzuführen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Man könnte fast annehmen, bei der Definition von Demut in Wikipedia stand Jesu vor Descartes. So ist er also, Jesus Christus, Gottes Sohn, den wir jetzt im Advent erwarten. Er ist unser König. Er ist gerecht. Er ist unser Retter. Er ist demütig und somit unser Glauben vorbereitet. Aber damit nicht genug. Wir lesen auch in dem Zacharia-Text, er wird den Völkern Frieden gebieten. Frieden gebieten, eine Formulierung, bei der sich uns schnell die Nackenhaare stellen. Frieden ja, dahinter können wir uns schnell finden. Frieden finden wir selbstverständlich gut, aber gebieten. Gebieten klingt für unsere Ohren eher nach Herrschaft, nach Drangsalieren, nach Drohung. Die heutige Sprache verwendet kaum mehr das Wort gebieten. Viel eher verwenden wir heute Worte wie Zielvorgabe oder strategische Ausrichtung oder Umsetzung der Stakeholder-Interessen. Die Zielvorgabe Jesu an alle Völker ist also, Frieden zu schaffen. Die Welt, wie wir sie in unseren Tagen erleben, zeichnet sich eher durch Spaltung aus. Egozentrische Regenten spalten ihre Länder lieber, als dass sie die Bevölkerung einen. Stellvertreterkriege werden geführt, um Ziele zu erreichen, die am Verhandlungstisch nicht durchzusetzen waren. Diskussionen, in denen Argumente ausgetauscht und voneinander angenommen werden können, weichen Streitgesprächen, wo jeder nur noch unbeweglich seine Meinung vertritt und Andersdenkende angreift. Soziale Medien verkommen zu Plattformen, in denen immer ungehemmter Gewalttaten präsentiert werden. Die strategische Ausrichtung, die Jesus allen Völkern vorgibt, ist Frieden zu schaffen und zu halten. Je weiter sich die Menschen von Gott entfernen, desto weiter entfernen sie sich von der Zielvorgabe, Frieden zu schaffen und zu halten. Und desto mehr machen sie sich selbst zu ihrem Mittelpunkt, machen sie sich zu ihrem Gott und sind immer weniger fähig, die Mitmenschen als Gottes geliebte Geschöpfe zu sehen und die Umwelt als Gottes Schöpfung. Das Stakeholder-Interesse Gottes an seinen Geschöpfen ist, dass wir Frieden halten und Frieden schaffen. Machen wir es wie Jesus, den wir jetzt im Advent erwarten. Suchen wir nicht unseren Willen durchzuziehen, sondern dessen Willen, der uns erschaffen hat. Auch uns gebietet Jesus Frieden. Daran sollten wir bei allen Themen, die wir in der Gemeinde zu bearbeiten haben,